Und wie unterschiedlich und verschieden berichten jetzt die biblischen Texte von dir, diesem einzigartigen Jesus Christus. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen die Gelegenheit haben, wieder solche Texte zu lesen, die dich, Herr Jesus Christus, in die Mitte nehmen, die versuchen, dich zu erfassen, zu begreifen, uns verständlich zu machen, uns nahe zu bringen. Und wir danken dir, dass in dir verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und dass es uns gut tut und unserem Glaubensleben, unserem inneren Menschen gut tut, wenn wir uns ausrichten auf das, was über dich in deinem Wort für uns geschrieben steht. Und so danken wir dir einfach von Herzen, dass wir heute Morgen hier sein können, dass wir herausgenommen sind aus dem normalen, alltäglichen und einfach uns ein Stück ausrichten dürfen auf dich, unseren Gott, auf den, der war, der ist und der sein wird, auf den Ewigen, den Bleibenden und in diesen Augenblicken mit Anteil haben und mit dabei sind an dem, was nicht vergeht. Wir preisen dich, sind froh, dass wir dich kennen, dich lieben, von dir hören dürfen und bitten dich um deinen Segen für die Bibelarbeit heute Vormittag hier in diesem Raum, auch im parallel laufenden Seminaren. Danke, dass du da bist. Du, unser Gott, gelobt seist du. Amen.
Den Beginn des Johannesevangeliums nennt man Prolog, also das Vorwort sozusagen, ehe der Johannes die Geschichte von Jesus aufschreibt. Und es ist ja vielleicht Ihnen auch bekannt, dass das Johannesevangelium nach den anderen Evangelien erst geschrieben worden ist. Also hat man den Eindruck, dass Johannes manche Dinge betont, die die anderen nicht erwähnt haben oder die den anderen vielleicht nicht so wichtig waren. Und er hat darauf Wert gelegt und das dann besonders herausgestellt, besonders auch die Einzelgespräche, die Jesus mit verschiedenen Personen geführt hat. Und so etwas Besonderes ist auch dieser Prolog, dieser Anfang des Johannesevangeliums. Ich will das jetzt nicht ganz lesen, nur die ersten Verse mal und möchte auf die einzelnen Begriffe mal eingehen. Heute besonders auf dieses erste, genau genommen eigentlich das zweite Wort, nämlich vom Anfang ist da die Rede. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann wird das ausgeführt, dann wird nachher vom Kommen Jesu in diese Welt gesprochen. Das Wort ward Fleisch, dann Vers 14, wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dieser Anfang, dieser Prolog, also dieses Vorwort, was er da über Gott sagt, das wird dann im Johannesevangelium, in den folgenden Berichten, im Einzelnen ausgeführt. Das ist sozusagen die Erklärung zu dem, was er hier am Anfang sagt. Heute konzentrieren wir uns mal auf dieses eine Wort, der Anfang, und morgen wollen wir besonders von dem Begriff Wort sprechen. Am Anfang war das Wort, das macht also deutlich, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort wurde Fleisch, heißt es nachher, also da ist von Jesus die Rede und es ist von Gott die Rede und es ist im Grunde dasselbe. Da ist die Dreieinigkeit irgendwie angedeutet. Das Wort ist Jesus und das Wort ist gleichzeitig Gott. Also wenn wir von Jesus sprechen, wenn wir von Gott sprechen, sprechen wir von Jesus und wenn wir von Jesus sprechen, sprechen wir von Gott. Er war am Anfang, er steht am Anfang von allem. Gott steht überhaupt für Anfang. Das möchte ich gerne hier deutlich machen, weil mir das selber sehr bewusst geworden ist, als ich vor einiger Zeit mich mit dieser Thematik mal beschäftigt habe. Gott steht immer für einen Neuanfang. Natürlich steht er auch für eine Fortsetzung. Er fängt nicht etwas an und lässt es dann liegen. Er ist das A und das O. Also Sie wissen ja sicher, das waren die erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, Alpha und Omega. Also das A und das O, er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte, so wird das immer wieder betont. Aber wir wollen uns Augenmerk mal heute besonders auf diesen Anfang richten, weil das hier so steht. Am Anfang war er und er hat den Anfang geschaffen. Er ist der Anfang. Gott steht ja über der Zeit. Wir Menschen sind in unsere Zeit hineingestellt. Unsere Zeit ist eindimensional, wenn man das mal so sagen will. Sie geht also immer nur in die eine Richtung, von der Vergangenheit in die Zukunft. Anders können wir nicht. Wir können nicht aus unserer Zeit ausbrechen. Wir können sie nicht beschleunigen. Wir können sie nicht verlangsamen. Wir können nicht zurückholen, was schon vergangen ist. Wir können die Zukunft nicht näher heranholen oder sehen, was da passieren wird. Das alles ist uns unmöglich, weil wir immer in dieser Zeitschiene laufen und dazu gezwungen sind. Gott aber nicht. Gott steht über der Zeit. Wenn von Gott gesprochen wird, dass er ewig ist, heißt das nicht nur lange Zeit, so wie das so in so Illustrationen manchmal so geschildert wird, nicht wahr? Was ist die Ewigkeit? Also es steht irgendwo ein diamantener Berg und da kommt ein Rabe und alle 1000 Jahre wetzt er seinen Schnabel dran und wenn der ganze Berg aus Diamant weggewetzt ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei und so heißt es mal irgendwo in so einer Legende. Also einfach nur ganz, ganz unendlich lange Zeit. Das ist nicht das Wesen von Ewigkeit, sondern Ewigkeit ist nicht eingebunden in diesen Kanal der Zeit. Es steht über allem. Für ihn ist die Vergangenheit genauso Gegenwart wie die Zukunft. Und wenn Gott aus seiner Ewigkeit, aus seiner ewigen Welt in unsere beschränkte Zeit, in unsere Welt hineinkommt und wirkt, dann ist das immer so wie ein totaler Neuanfang. Dann ist etwas überraschend, Ungewohntes, ganz anderes. Er ist der Kreator, also der Schöpfer, der etwas Neues macht. Mir ist also aufgegangen, als ich mich damit beschäftigt habe, dass im Grunde immer, wenn Gott etwas Neues geschaffen hat, das so eine Kreation ist, wenn man das mal so nennen will, also etwas Neues, eine Schöpfung, und dass das eigentlich so 6-mal passiert ist im Laufe der Geschichte oder noch passieren wird, in der Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat, wie es damals von der Erschaffung der Welt im 1. Mose 1 beschrieben ist. Das sind ja die 6 Schöpfungstage. Und am 7. Tag ist der Sabbat Gottes, da ruht er aus. Und darum ist das uns auch so auferlegt. Wir sollen das genauso halten. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob wir da irgendwelche Geheimnisse drin dahinter sehen müssen, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber es ist mir so deutlich geworden. Und darum möchte ich von diesen 6 Neuschöpfungen Gottes heute mal sprechen und die auch jedes Mal der Johannes in seinen Berichten unterstreicht, in dem, was die Menschen mit Jesus und Johannes auch mit Jesus erlebt haben. Das erste also, die Weltschöpfung. Darauf bezieht sich ja auch dieses Wort, die am Anfang war das Wort. Das ist also, erinnert ja natürlich sehr an 1. Mose 1, wo eben auch davon die Rede ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Weltschöpfung, am Anfang, also da ist etwas total Neues entstanden. Wenn wir etwas schaffen wollen, wenn wir kreativ sind, also Kreatoren sind, wenn wir künstlerisch tätig sind oder wenn wir etwas Neues machen, wenn etwas überhaupt neu geschieht in dieser Welt, ist es nicht wirklich neu, sondern ist immer nur eine Fortsetzung oder eine Steigerung von etwas, was schon da war. Immer wenn es einen Anfang in unserer Geschichte gibt, ist das letzten Endes doch nur irgendwie eine Fortsetzung. Wenn wir also meinetwegen sagen, der 30-jährige Krieg hat angefangen mit dem Prager Fenstersturz, dann wissen wir, es war ja nicht der Fenstersturz, es war ja die Katholiken und die Kaiserlichen und die anderen, die haben sich ja vorher schon gestritten und die Fürsten und der Kaiser haben sich gestritten und so. Da hat sich das nur so besonders ergeben, dann sagt man, das war irgendwie der Anfang. Oder die Französische Revolution hätte angefangen mit dem Sturm auf die Bastille, das ist ja auch nur einfach mal so festgelegt worden. Vorher gab es ja schon auch immer die Unzufriedenheit der Menschen und zwischen Adel und Volk und so weiter. Also es ist ja immer irgendetwas vorausgegangen. Es ist ja nicht alles völlig neu, wenn etwas bei uns anfängt. Beim menschlichen Leben, das anfängt, ist es ja auch so, bei allem Leben, das anfängt. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht ein neugeborenes Kind auf den Arm halten und sagen, was für ein Wunder. Und es ist ja auch tatsächlich ein Wunder, aber es ist ja was vorausgegangen. Das Leben war ja schon da in den Eltern, in den Voreltern und so weiter. Also etwas völlig Neues ist es ja nicht, wenn wir von einem Anfang sprechen. Wenn Gott etwas anfängt, ist es etwas völlig Neues. Als er die Welt geschaffen hat, da war da nichts. Das sagen uns ja auch die Wissenschaftler heute, dass nicht etwa der Raum da war und dann sind die Sterne da hineingekommen, sondern der Raum ist erst mit den Sternen, mit dem All entstanden oder so. Also es war nichts, es war keine Materie da, es war kein Raum da, es war keine Zeit da, so wie wir sie uns heute vorstellen, wie die Physiker sie uns erklären. Es war nichts, es war einfach nichts. Und Gott sprach, es werde, und da war. Gott hat also aus dem Nichts heraus die Welt geschaffen. So ist es, das Wesen Gottes. Er ist nicht darauf angewiesen, auf etwas zurückgreifen zu müssen, was schon da ist, was er nun in die Hand nimmt und wo er was Ordentliches daraus macht oder so, sondern er schafft etwas aus dem, völlig aus dem Neuen. Aus dem Nichts schafft er etwas Neues. Wir Menschen brauchen Material, wir brauchen etwas. Selbst wenn ein Bildhauer ein schönes Bild gestaltet, muss er den Stein nehmen, der schon da war. Oder wenn ein Musiker eine Komposition schafft, dann muss er auf Elemente zurückgreifen, die es schon gibt. Das ist ja auch nötig, damit die Leute es verstehen können, damit es ihnen auch eindrücklich ist, dass sie etwas wiedererkennen. Anders geht es nicht. Oder wenn ein Dichter etwas formuliert, muss er ja Worte gebrauchen, die Leute schon kennen, die es schon gibt. Sonst verstehen sie ja gar nicht, was er sagen will. Also bei uns ist ein Anfang nie ein wirklicher Totalanfang, aber wenn Gott etwas Neues schafft, ist es wirklich neu. Und das versucht auch der Johannes in den Erlebnissen, die er im Folgenden in dem Evangelium schreibt, immer wieder zu unterstreichen. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, aus dem Nichts heraus, dann ist es ihm doch untertan. Dann beherrscht er das ja auch. Wie kann denn einer mit etwas nicht zurechtkommen, was er selber geschaffen hat? Und darum schildert Johannes das ausführlich, wie er das Wasser zu Wein macht, also eine Umwandlung, die wir uns physikalisch, chemisch gar nicht erklären können, oder wie er das Brot vermehrt, wie er aus wenigen Broten einfach auseinanderbricht und Gott dankt und sie weitergibt. Es wird immer mehr, es wird immer mehr, physikalisch nicht zu erklären. Oder wie er auf dem Wasser geht, was ja normalerweise uns Menschen nicht trägt, oder den Fisch fangen, wenn er irgendwie den Fischen den Befehl gibt, da zusammenzuströmen, wo der Petrus sein Netz auswerfen soll oder so. Also er beherrscht diese Dinge. Er muss sie beherrschen können, weil er sie geschaffen hat. Es ist ihm untertan. Und so eben auch der Raum und die Zeit. Die Zeit eben, wenn Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich, also nicht ehe Abraham war, damals war ich auch schon, sondern da ist er jetzt noch in dieser Vergangenheit. Er herrscht einfach über die Zeit und er herrscht über den Raum. Wenn er sagt zu Philippus, also dass er ihn sah unter dem Feigenbaum sitzen, das macht ihm gar nichts aus, dass er ganz weit weg gesessen hat. Also er herrscht über das alles, weil er es geschaffen hat, aus dem Nichts heraus geschaffen hat. Das sagt der Amen, heißt der treue Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, heißt es in der Offenbarung 3. Also er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus steht am Anfang. Er hat alles geschaffen. Die zweite Neuschöpfung oder der zweite Anfang, um bei diesem Ausdruck zu bleiben, ist dann die Erschaffung des Lebens. Vorher gab es nur die toten Dinge, Atome, Moleküle, Strahlen, Kräfte, anorganische Chemie, würde man vielleicht sagen. Und nun kommt etwas ganz Neues. Da bewegt sich etwas. Da wird etwas lebendig, etwas, was aus sich heraus da ist, was sich bewegt nach eigenem Willen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, Leben zu definieren. Das ist ein bisschen schwierig. Was ist das eigentlich? Keiner weiß es so richtig, also wir wissen es schon, aber wenn man es erklären will, ist es kompliziert. Da ist irgendein Etwas oder ein Individuum, oder wie soll man das nennen, hat plötzlich die Fähigkeit, die Kräfte der Umwelt oder das Material aus der Umwelt heranzuziehen und zu nutzen und umzuwandeln, damit es selber bestehen kann und sich entwickeln kann. Und irgendwann ist das dann auch wieder vorbei, aber vorher hat dieses Individuum eben dieses Geheimnisleben an eine nachfolgende Generation weitergegeben. Und ich kann das wieder genauso machen. Wunderbar. Ein ganz großartiges Geheimnis des Lebens, dass Gott sich das einfallen ließ. Was für ein Wunder. Und wenn man dann überlegt, was so alles zum Menschen dazugehört oder zu anderen Wesen, zu anderen Tieren und Pflanzen, angefangen von der Atmung, dass wir die Luft brauchen, den Sauerstoff, um die Verbrennung im Körper zu bewerkstelligen, dass die Nahrung, die wir aufnehmen, umgesetzt wird und zu Kraft und zu Energie wird, und der Blutkreislauf, der das alles an alle Stellen im Körper bringt, und die Nerven, die das alles steuern, und die Knochen, die das alles tragen, und die Muskeln, die uns in Bewegung halten. Und das ist ja dermaßen kompliziert. Ich bin ja nur kein Mediziner, aber wenn ich jetzt ein paar Mal bei Ärzten im Wartezimmer saß und sah dann so diese großen Tafeln an der Wand hängen, wo so der Mensch schon aufgeschnitten war. Und da sieht man die Knochen, da sieht man die Muskeln, da sieht man die Sehnen, da sieht dies alles. Da denke ich, meine Güte, also das kann man doch gar nicht konstruieren, sowas. Das ist ja so kompliziert. Gott hat das alles so gewollt und gemacht und unvorstellbar reich und hochkompliziert, und es funktioniert auch noch. Nicht immer alles so ganz einwandfrei, wie vielleicht in meinem Alter mancher feststellt, aber es funktioniert großartig. Und da gibt es auch Pflanzen und Tiere, die noch ganz andere Funktionen haben, die wir von uns als Menschen gar nicht kennen. Also damit gibt es dann Tiere, die sich orientieren nach dem Erdmagnetismus, wo wir gar keine Ahnung von haben, wie das funktioniert, oder nach dem Ultraschall. Oder gibt es welche, die haben Gift, haben wir auch nicht, Giftzähne. Und es gibt zwar auch Leute, die haben so Giftspritzen, aber das ist jetzt nicht so gemeint. Also, oder Tarnung, damit wir von den Feinden nicht gefunden werden. Was es so alles gibt, alles geheimnisvoll, Geheimnisse Gottes. Jetzt habe ich neulich gelesen, hat man noch entdeckt, was in den Tiefen der Meere, also so unter 1000 Meter, wo man früher dachte, da ist alles tot und alles dunkel, da ist nichts, dass wahrscheinlich der größte Teil des Lebens aller Lebewesen in dieser Tiefe des Meeres sind. Haben wir überhaupt noch nicht entdeckt bis jetzt. Also unglaubliche Vielfalt, die Gott da geschaffen hat. Und das alles durch diese vier Buchstaben des Gencodes, die wir so haben. Und da wird das alles gespeichert und alles. Früher als Kind habe ich mir vorgestellt, wenn so ein Mensch geboren ist, ein winziges Menschlein, was dann irgendwie da zustande kommt. Aber nein, das ist ja alles in einem Code festgelegt, all die Eigenschaften. Also was unsere Väter oder unsere Mütter an Eigenschaften haben, von der Haarfarbe und der Augenfarbe bis hin zum Charakterwesen und so, das ist alles nicht irgendwo in einem kleinen Menschlein gespeichert, sondern in einer Schrift mit vier Buchstaben, so ganz viel davon aneinandergereiht, ein Gencode. Wer hat sich das nur alles ausgedacht? Gott hat Wunder getan dabei. Sie haben das vielleicht jetzt mitgekriegt in der letzten Zeit in den Fernsehberichten von dieser Sonde Rosetta, die man da auf diesen fernen Kometen geschickt hat. Ist ja schon erstaunlich, was die so zu Wege bringen, nicht wahr? Da können sie das hier so berechnen, dass durch so und so viel Umdrehung um die Erde und durch Schwung, den sie durch den Mars kriegen und was weiß ich noch, und können sie bis 500 Millionen Kilometer entfernen, treffen sie da diesen Kometen und der landet da noch drauf und so. Also ist schon erstaunlich. Aber dann hat mich das doch gewundert, dass sie sagen, ja, vielleicht entdeckt man da irgendwelche Aminosäuren, die dann beweisen können, dass das Leben durch die Kometen auf die Erde kam. Also da habe ich auch den Kopf geschüttelt. Also wie kam das Leben auf die Erde? Als ich noch jung war, hieß es immer, da waren so Pfützen früher auf der Erde, die waren ein bisschen warm und da geht der Blitz reingeschlagen und da hat es so das erste Leben gegeben. Und dann hat man gemerkt, das kann vielleicht doch nicht stimmen, und hat das so experimentell erwiesen, dass das nicht so stimmt. Und dann hat man, habe ich dann später gelesen, gemeint, es kam dann vielleicht so in diesen Eismeeren, weil da bestimmte, dieses Eis irgendwie so eine Eigenschaft hat, die das fördern würde. Und dann haben sie das auch verworfen und dann kam die Idee raus, dass es vielleicht an diesen schwarzen Rauchern war, also diese Schwefelquellen, die sie im Meer unten so entstehen und so, oder so Bakterien daneben, da kam vielleicht das Leben her. Und nun kam es vielleicht von den Kometen. Also man weiß es eben nicht. Kommt natürlich auch die Frage, wenn man nicht weiß, wie das Leben auf der Erde entstanden sein soll, wie soll es dann auf dem Kometen entstanden sein? Gut, da wollen wir uns nicht drüber streiten, aber Sie merken, dass das Geheimnis ist gar nicht, wie das so der Darwinismus behauptet, die Entwicklung. Das kann ja schon sein, dass manche sich ein bisschen Situationen anpassen. Ein Geheimnis ist der Anfang. Und darum wollen wir jetzt über den Anfang sprechen, dass Gott den Anfang des Lebens geschaffen hat. Wie fängt es an, dieses Wunder des Lebens? Immer wenn wir irgendwo sitzen und frieren und machen uns ein Feuerchen, ist ja nicht die Schwierigkeit, wenn das schon mal brennt, dass wir es weiter brennen lassen, legen noch einen Klotz drauf und so, und dann das brennt dann weiter. Aber wie kriegen wir das erstmal in Gang, das Feuer? Wie kommt das Leben in Gang? Gott hat es geschaffen. Wenn Gott etwas schafft, ist es immer absolut neu. Es ist ein neuer Anfang. Also der zweite Anfang, wenn man so will, die Erschaffung des Lebens. Der dritte Anfang ist die Erschaffung des Menschen. Säße ich jetzt hier ein Biologe, würde der protestieren wahrscheinlich und sagen, ja, nee, die Erschaffung des Menschen, das ist ja nichts Neues, das ist ja nur eine Fortentwicklung. Also erst kamen die Pantoffeltierchen und dann die Regenwürmer und so, und dann irgendwann kamen dann die Affen und dann kam dann der Mensch. Also nur eine Fortentwicklung. So sieht es die Bibel nicht. Neulich war zu lesen, dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen, dass man den Primaten, also den Menschenaffen, also den Schimpansen und den Orang-Utans und den Gorillas, die Menschenrechte zuspräche. Das ist ein bisschen seltsam zwar, aber die sagen, da haben wir gute Argumente für, denn die sind ja erstens auch ziemlich intelligent schon, wenn auch nicht ganz so wie wir. Und außerdem lässt sich nachweisen, dass 98%, ich meine, es wäre so etwa 98% der Gene bei den Menschenaffen gleich sind wie bei Menschen. Also da ist ja nun wirklich kein großer Unterschied, nur noch 2% Unterschied. Da müsste man den Menschenaffen doch auch die Menschenrechte zubilligen. Ich glaube, nach der Aussage der Schrift auch, dass das nicht den Menschen ausmacht, dass er noch 2% Gene ein bisschen anders hat oder dass er vielleicht intelligenter ist. Und man staunt immer darüber, dass wirklich Menschenaffen teilweise hochintelligent sind, und auch die Raben sind intelligent und sogar die Schweine, habe ich neulich gelesen, sind hochintelligent und die Delfine und so. Aber daran liegt es ja nicht. Es liegt auch nicht daran, dass wir noch sehr viel intelligenter sind als die Tiere und dass wir Gefühle haben, dass wir eine Moral haben. Daran liegt es allein nicht, sondern es liegt daran, der Unterschied liegt darin, dass Gott uns begegnen will, dass er in dem Menschen jemanden geschaffen hat, mit dem er kommunizieren kann. Er ist das Wort, und so lesen wir es bei Ralf Luther, das war ein Theologe, der nicht mit dem Martin Luther verwandt ist, der hat geschrieben, dass es heißt, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, das drückt aus, er will kommunizieren, er will sprechen, mit uns sprechen. Also er will eine Begegnung haben, ein Gegenüber haben, und deswegen hat er den Menschen geschaffen. Deswegen sind wir eben mehr als nur besonders schlaue Tiere oder so etwas. Und weil wir geschaffen sind, um eine Begegnung mit Gott zu haben, um ihm ein Gegenüber zu sein, deswegen ist das was ganz Neues, was er mit dem Menschen geschaffen hat. Und deswegen ist das auch nicht nur einfach, so wie es im ersten Schöpfungsbericht heißt, da könnte man noch diesem Irrtum verfallen und meinen, das mit dem Menschen wäre einfach nur eine Fortsetzung am sechsten Schöpfungstage, nachdem all die anderen Wesen, die Pflanzen und die Tiere, erst im Meer und dann im Land und so weiter geschaffen wurden, am Schluss auch noch der Mensch. Das wäre nur eine Fortsetzung. Aber deswegen steht der zweite Schöpfungsbericht da, der ganz speziell vom Menschen spricht, den Gott geschaffen hat, dem er seinen Atem eingehaucht hat, seinen Geist, den er nach seinem Bilde geschaffen hat. Und nach seinem Bilde, das heißt eben, so wie er, wir können selbstständig handeln, wir können ihm begegnen, wir können mit ihm ins Gespräch kommen und wir sollen ihn anbeten, für ihn da sein. So wie es Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen gesagt hat, Gott will Anbeter haben. Er will Menschen haben, die für ihn da sind. Das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir für ihn da sind, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, wie es im Epheserbrief heißt. Also unser Leben soll dafür da sein, dass wir ihn loben, dass die Menschen, die uns sehen, anfangen, größer über Gott zu denken, als sie bisher über ihn gedacht haben, weil sie sein Werk an uns sehen. Das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir auf ihn hören, dass wir mit ihm kommunizieren. Dafür hat er die Menschen geschaffen. Er hat etwas ganz Neues geschaffen. Nicht nur einfach Leben, biologisches Leben, sondern geistliches Leben. Und nun wissen wir alle, das ist nicht so geworden, wie das eigentlich gedacht war. Die Menschen haben nicht auf ihn gehört. Und da kommt dieser vierte Anfang, den Gott geschaffen hat. Nämlich, er sucht einen Weg zu unserer Erlösung und ist dazu selbst Mensch geworden. Die vielleicht gestern bei der Bibelstunde dabei waren, haben das mitgehört. Da war davon die Rede, dass das klingt so wie verschiedene Versuche Gottes, die alle misslungen sind, nicht wahr? Also dann hat er eben die Sintflut geschickt, damit alles vernichtet wird und er nochmal einen Neuanfang macht mit den Menschen. Aber es war eben doch kein Neuanfang. Das Böse war eben bei Noah eben doch drin. Und dann hat er den Turmbau zu Babel und so wieder neu angefangen. Und dann hat er mit dem Volk Israel, mit dem Abraham, den er erwählt hat, nochmal ganz neu angefangen. Aber es war eben auch nicht immer ein wirklicher Neuanfang. Es war so eine Art Runderneuerung. Ich war nochmal ein Versuch, aber es war nicht der totale Neuanfang. Den Neuanfang hat er getan, als er Jesus geschickt hat. Nicht, dass das andere alles eine Fehlkalkulation von Gott gewesen wäre. Er wusste von Anfang an, dass er diesen anderen Weg suchen muss, einen völligen Neuanfang mit Jesus, den er auf die Erde geschickt hat, seinen eingeborenen Sohn, einen Neuanfang beginnen müsste. Und davon handelt eben auch das Evangelium des Johannes. Darum schildert er das so im Einzelnen. Das Wort wurde Fleisch. Er kam auf die Erde. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, der über allem steht, der die Menschen geschaffen hat als ein Gegenüber, aber mit dem Gegenüber hat das nicht so geklappt, die Menschen wollten nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, sie wollten nicht, sie haben es nicht verstanden, sie haben es nicht ergriffen, wie es hier heißt. Dies aber begriffen haben, dies ergriffen haben, die wurden Gottes Kinder. Er wurde Fleisch, er wurde Mensch und damit ein völliger Neuanfang. Das ist ja wirklich etwas Neues, wenn wir uns das mal so vorstellen, dass wir bei einer Gerichtsverhandlung, ein Richter steht da und spricht Recht und da sitzt der Angeklagte und der Verteidiger und der Staatsanwalt und so. Und dann wird Urteil gesprochen über den, der da vielleicht ins Gefängnis muss, lebenslang. Und dann würde vielleicht der Richter selber aufstehen und würde sagen, das Urteil wird vollstreckt, aber es wird nicht am Angeklagten vollstreckt, es wird an mir vollstreckt, ich gehe für ihn ins Gefängnis, wäre nur wirklich was Neues, nicht wahr? Das wäre ja völlig undenkbar in unserem Gerichtswesen. So macht das Gott. Der Schöpfer der Welt, der auch die Menschen geschaffen hat, der kommt, als er sieht, dass die Menschen nicht so wollen, wie er es wollte, wie es er zu ihrem Guten eigentlich wollte. Der kommt selber, nimmt die Strafe auf sich, nimmt die Schuld auf sich, um uns das Tor aufzureißen zum Himmel, zu seiner ewigen Welt, um uns zu erlösen. Das war wirklich ein Neuanfang. Es ist auch in all den vier Evangelien immer wieder von Anfang die Rede. Nicht wahr? In Matthäus habe ich gelesen, damit erfüllt würde, was geschrieben steht, und da wird das dann zitiert, was von Anfang der Welt gewesen ist, von Anfang der Welt verborgen war, das ist nun geschehen. Oder in Markus 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Ich habe mir das hier mal notiert, wo das immer steht. Und Lukas 1, Lukas hat die gefragt, die es von Anfang an selber gesehen haben. Also dieses Wort Anfang taucht da immer wieder auf. Oder Johannes hat in seinem Brief das geschrieben, nicht hier im Evangelium, sondern in seinen Briefen, im ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Also Es gibt diesen Anfang, den er in seinem Evangelium hier beschreibt, der Anfang der Schöpfung. Aber es gibt auch diesen Anfang, diesen Neuanfang, den Gott macht, als er seinen Sohn Jesus auf die Erde schickt. Ein neuer Anfang, nachdem alles andere, ja, sagen wir es mal so banal, nicht geklappt hat, als nicht ging, weil wir eben nicht wollten, weil wir das nicht begriffen, nicht ergriffen haben, weil wir die Finsternis mehr liebten als das Licht. Und dann gibt es einen fünften Anfang, nämlich das, was Gott in uns schafft. Denn damit, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, dass er für uns gestorben ist und uns erlöst hat, ist ja noch nicht alles erledigt. Wir müssen das ja annehmen. Es muss in uns etwas Neues geschehen. Und das verspricht er zu tun. Nachdem Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, da hat er diese Erlösung vollbracht. Aber nun müssen wir das auch vollbringen. Nun müssen wir das akzeptieren, so wie es hier auch heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Nur wenn wir ihn aufnehmen. Oder wie das St. Johannes im Kapitel 3 beschreibt von dem Nikodemus, neu geboren musst du werden. Also da muss Gott nochmal etwas Neues schaffen in jedem Menschen einzeln. Und das will er auch tun. Und er erklärt dem Nikodemus auch, wie das geschieht. Du weißt doch, wie das damals war, als die Israeliten zu dieser ehernen Schlange aufschauen mussten, durch das glaubende Aufschauen auf den Gottessohn, der erhöht wird am Kreuz. Durch das Vertrauen auf ihn kann in dir etwas Neues werden. Und der Geist bewirkt das. Es redet er vom Wind, den man nicht verstehen kann. Man weiß nur, woher er kommt, wohin er geht. So ist es mit dem Geist Gottes. Wir verstehen es letztlich nicht, aber der Geist wirkt in uns, dass wir es glauben können, dass wir es aufnehmen können, dass etwas Neues in uns geschieht. Er ist der Anfang in dieser Weltgeschichte für unsere Erlösung und der Neuanfang muss in uns geschehen. Und das verbringt er auch. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das können wir nicht machen. Er macht es in uns. Und auch davon war gestern Abend die Rede. Ich habe mich gefreut, dass das so ein bisschen auch passt zu dem, was mich beschäftigt hat hier in diesem Zusammenhang. Vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Also bevor die Welt geschaffen wurde, bevor überhaupt Materie da war, bevor Raum und Zeit, wie wir es als im physikalischen Sinn verstehen, bevor das alles war, bevor Gott das gemacht hat, da hat er schon beschlossen, wer von uns erlöst werden soll, wer zu ihm gehören will. Vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Das müsste ja eigentlich jetzt in unserer Reihenfolge eigentlich noch am Anfang stehen. Das war ja, bevor alles andere geschah, hat Gott ja schon die Erwählung für uns ausgesprochen. Aber gut, so wäre es nach der Sicht Gottes. Wir sehen das hier in der Chronologie, wie sie uns Menschen erscheint. Und da kommt es eben an dieser Stelle. Erst nachdem Jesus die Erlösung vollbracht hat für uns, können wir das auch erleben, dass ein neues Leben in uns entsteht, vor Grundlegung der Welt beschlossen. Na, mehr Anfang geht ja nun wirklich nicht. Ganz am Anfang hat Gott beschlossen, dass jeder von uns, Sie und ich, erwählt werden und zu ihm gehören. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig, wenn vielleicht der ein oder andere von Ihnen so empfindet, wie ich auch manchmal empfinde, ja, mit dem Anfang, das war eigentlich ganz schön, als wir damals Jesus kennengelernt haben. Und das war wirklich ein Anfang, da war was Großartiges da. Und so ähnlich, wie es die Menschen der Bibel erlebt haben, der Zachäus, der vom Baum runterklettert und jetzt soll alles anders werden, er gibt alles zurück, was er geklaut hat und so. Und der Levi lässt sein Geld liegen und folgt Jesus nach und der Besessene von Gadara, der sich nur fesseln ließ, die Fesseln zerrissen hat, in Höhlen wohnte, der ist plötzlich ein ganz normaler, gesunder Mensch. Und das ist ja faszinierend, wie Gott wirklich in einzelnen Menschen etwas total Neues schafft. Und das haben wir ja vielleicht auch erlebt, vielleicht nicht so dramatisch. Ist auch nicht wichtig, dass es dramatisch ist. Ich finde es immer schade, wenn man bei Evangelisationen oder so immer Leute zum Zeugnis geben vorne hinstellt, die schon mal im Gefängnis saßen und sich dahinter bekehrt haben. Das ist immer viel, viel interessanter als so ein ganz normaler Mensch, der dann sich bekehrt hat, der nie vorher im Gefängnis war. Aber Aber das ist ja nur in unserer menschlichen Sicht so. Für Gott sind wir ja alle, egal ob wir im Gefängnis waren, ob wir Räuber oder Mörder waren oder ob wir ganz anständige Sünder waren. Also ist ja völlig egal. Es ist etwas neu geworden bei uns. Und dieses Neuwerden kann sein, dass das plötzlich bei uns alt geworden ist. Vielleicht leiden Sie mit darunter, dass der Anfang ja nun kein Anfang mehr ist, dass es irgendwie langweilig geworden ist und vielleicht auch abgestanden oder dass da so vieles herumliegt in unserem Leben, was unaufgeräumt ist und wie das dann so ist. Früher hatten wir so einen Dachboden, haben wir glücklicherweise nicht mehr. Wenn wir was übrig hatten, kam alles darauf und je mehr dann oben war, desto mehr schreckte der Gedanke ab, dass wir eines Tages da aufräumen müssen. Also da liegt so vieles rum in unserem Leben, was eigentlich geordnet werden müsste. Es ist alles nicht mehr so neu. Dann darf ich Ihnen das sagen, dass der Anfang Jesu ja immer wieder neu möglich ist. Er kann wieder neu bei uns anfangen. Es kann jedes Mal wieder ein neuer Anfang sein. Oder sagen wir es so, der Anfang, den er mit uns gemacht hat, der setzt sich fort. Es ist immer wieder neu. Es ist grundsätzlich neu. Und wir können mit unserer Schuld, mit all dem, was uns belastet, mit unseren Sorgen, immer wieder zu ihm kommen und wir können davon freigesprochen werden. Und dann ist die Schuld nicht mehr da, dann ist das alles weg. Und wenn er es vergeben hat, wenn alles leer ist, dann ist das ja geradezu total die beste Voraussetzung für einen Neuanfang. Dann fängt er wieder, wie es seiner Art entspricht, ganz neu mit uns an. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann spreche ich noch von dem sechsten Neuanfang, das wollen wir nicht ausführlicher behandeln. Erstens, weil wir nicht so viel darüber wissen und zweitens, weil es eben noch in der Zukunft liegt. Gott wird eine neue Welt schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde und darauf dürfen wir uns freuen. Das ist sozusagen der letzte Schöpfungstag, das, was Gott noch vorhat mit uns. Ich hatte neulich mich mal damit beschäftigt und gefragt, das kann da eigentlich nicht sein. Also gut, dass Gott eine neue Erde schafft, das ist noch einleuchtend. Aber wieso einen neuen Himmel? Ist damit jetzt der Himmel, die unsichtbare Welt Gottes gemeint oder der Himmel, wo die Wolken schweben und die Sterne und so? Die Engländer unterscheiden in ihrer Sprache ja Sky und Heaven. Wie Sie wissen, die unterscheiden das. Wir haben nur das Wort Heaven davor. Da habe ich mich mal sachkundig gemacht, nachgelesen und festgestellt, dass diese Unterscheidung auch im Griechischen nicht gemacht wird. Also da gibt es auch, die haben ja so diese Vorstellung vom Himmelsgewölbe gehabt und da sind die Sterne alle so angeklebt oder irgendwie laufen die da rum und irgendwie ist Gott dann auch darüber. Präziser wussten die das auch nicht, das war so ihre Vorstellung. Ich weiß nicht genau, was da neu gemacht wird. Ist es schwer vorstellbar, dass Gott seine eigene Welt neu macht, wenn es heißt, der Himmel, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber zumindest das All, also das, was wir so materiell unter Himmel verstehen, das zumindest wird neu und die Erde wird neu. Wird alles ganz anders und dann wird sich das erfüllen, was er gesagt hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und der Anfang und das Ende. Dann macht er einen ganz neuen Anfang. Und dann wird schließlich der Sabbat Gottes kommen, der siebte Tag. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da zu diesen Schöpfungstagen eine Beziehung gibt. Ist mir nur so aufgefallen. Vielleicht habe ich das da nur so hineingedeutet. Kann aber jeder verstehen, wie er mag. Aber jedenfalls fand ich das eindrücklich, dass so diese Anfänge Gottes immer wieder neu, Anfänge Gottes in der Bibel nachzuzeichnen sind. Und irgendwann wird kein Neuanfang mehr nötig sein, weil wir in seiner neuen Welt angekommen sind. Darauf dürfen wir uns freuen und dürfen dann mit ihm diesen letzten Sabbat erleben und bei ihm in seinem ewigen Frieden, in seinem Shalom, mit dem Shalom Gottes, mit ihm zur Ruhe kommen. Ich bete noch. Herr, wir danken dir, dass du so vieles bei uns neu gemacht hast und wir verderben alles immer wieder. aber du hast die Macht, neu mit uns anzufangen. Hab Dank, dass wir deine Wunder, deine Kreativität in der Welt um uns her bewundern können und dass wir uns daran freuen können. Hab Dank, dass du in uns etwas neu angefangen hast und wir bitten dich, dass du auch das, was bei uns alt und abgestanden ist, immer wieder erneuerst, dass wir uns an dich halten, dass wir die Begegnung mit dir immer wieder neu suchen, von deinem Geist erfüllt sind und uns freuen können auf den ewigen Frieden, den wir bei dir, mit dir in der Gemeinschaft, in der Ewigkeit haben dürfen. Amen.